Was wir gerade Elon Musk gesagt haben, ja. Also wenn, muss man sich mal vorstellen, der macht einen weltweiten Wettbewerb zum Thema Hyperloop. Und viermal in Folge wird dieser Wettbewerb global, setzen sich Teams aus der TU München durch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann kriegen die natürlich einen Artikel, dann gibt es dann zwei, drei Artikel und das war's. Ja, in Amerika würden die durch alle Talkshows durchgejagt werden.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse für Gastvorschläge, Lob und Kritik. Und heute sagen wir Hallo zu Thilo Bonno in Berlin, oder?
Ganz genau. Herzlichen Dank.
Schön, dass du da bist. Wenn wir Gäste haben, haben die meistens eines gemeinsam, dass sie nicht nur einen Job haben. Und das ist bei dir, kann man glaube ich sagen, auch der Fall. Du bist Business Angel Mentor für Unternehmen wie Microsoft oder auch die Deutsche Telekom. Du hältst Vorträge, warst unter anderem mal bei Yamba. Da erinnert sich bestimmt der ein oder andere noch an diese Werbung von damals. Können wir vielleicht noch drüber sprechen. Und du bist heute allen voran Gründer und Chef der PR-Agentur Piabo, die du so vor 13, 14 Jahren gegründet hast. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber. Ihr seid spezialisiert auf Tech-Firmen, macht für die Kommunikation, die PR. Haben die besondere Bedürfnisse als andere Unternehmen?
Absolut. Und das war genau auch der Grund, warum ich 2006 Piabo gegründet habe, weil es eben keine Agentur gab, die wirklich sich damit Leidenschaft um Unternehmer, um Startups, um schnell wachsende Unternehmen gekümmert hat, die einfach ganz andere Bedürfnisse hatten. Du hast ja gerade angesprochen, meine Karriere mit den Samba-Brüdern, Yamba, iLove und vielen anderen Produkten. Da hat man natürlich sozusagen Blut geleckt, wie es ist, für Unternehmer, mit Unternehmern zu arbeiten, diese neue Generation an komplett anderen Geschäftsmodellen auch kennenzulernen. Und da war ganz schnell klar, dass da tickt die Welt ganz anders. Die sind viel schneller, da gibt es ganz andere Geschäftsmodelle, da sind andere Ansprüche auch an das Storytelling, an wie man so etwas auch im Markt verkauft. Oftmals geht es wirklich um Innovationen, die wirklich die Welt verändern und massiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und da braucht es einfach andere Ansätze, andere Strukturen, andere Prozesse. Und da ich sozusagen auf der anderen Seite war im Unternehmen, habe ich gesagt, Mensch, das war auch so die Welle, wo dieser ganze Thema so Web 2.0 aufkam, wo StudiVZ irgendwie Deutschlands größte Website noch war und MyVideo, YouTube hier in Deutschland gechallenged hatten, all diese Themen. Und das war sozusagen die Zeit und Welt, in der sozusagen Piabo entstanden ist. Und genau für diese Unternehmer, die so ambitious sind und sozusagen sich da voll auf Digitalisierung und Technologie stürzen, zu unterstützen, ihnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient haben und die Gesellschaft dabei auch mitzunehmen. Und dabei ist es ja nicht nur geblieben, sondern mittlerweile haben wir so gefühlt das halbe Silicon Valley auch im Portfolio. Und insofern, das macht uns natürlich stolz, dass wir da ganz vorne mit dabei sein dürfen.
Warst du mit zuständig für diesen Werbespot bei Yamba?
Ich da gab's ja
kann mich nur schwach erinnern, genau. Irgendein Frosch und irgend so was, ne? Oder?
Also war ja nicht ganz in der Zuständigkeit der PR, der Kommunikation. Aber ja, also das war sicherlich auch damals eine Innovation in der Werbung. Also diese Art von der Direktvermarktung von solchen Produkten, wo man quasi, wenn man sich überlegt, damals war das ja quasi mit eines der größten, wenn man so will, Musik-Download-Portale, damals Klingelton. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Was das Leute war aber schon leicht nervig, wenn man es mal so
absolut,
sagt.
Absolut. Aber wenn man sich vorstellt, ne, ich meine, heute, wenn man überlegt, da hätte eigentlich sowas wie Deezer oder Apple Music oder ähnliches draus werden können. Ist schon ganz spannend, wie sich da die Welt entwickelt hat. Und da habe ich natürlich viel gelernt. Ne? Also solche, wie da auch die Vermarktung stattfindet von solchen neuen Produkten, die komplett neu erfunden war. Ein paar Jahre vorher gab es das noch gar nicht. Auf einmal ist ein komplett neuer Markt, der sozusagen entsteht. Und da braucht es auch andere Kommunikation und anderes Marketing.
Mhm. Inwieweit unterscheidet sich das? Ja, möchte mal sagen, spielt ja viel eine Rolle, nicht nur wie vermarkte ich, erstmal wie verbreite ich ein Produkt, ein neues Produkt, ein technologisch neues Produkt, wie bei vielen Startups haben das Problem, die sollen immer größer denken, ganz groß denken. Aber das ist ja eine Mischung aus Marketing und PR und die betriebswirtschaftliche Seite, oder? Ist das auch so eine Zusammenwachsen dort gewesen?
Absolut. Also gerade bei den jungen Unternehmen ist ja oftmals das Thema Valuation auch so ein Thema, ne? Also da, und das ist natürlich auf der einen Seite, wie du sagst, die wirtschaftliche Seite muss natürlich stimmen. Die müssen ihre Zahlen im Griff haben. Die müssen natürlich zeigen, dass sie wachsen, dass der Markt auf ihr Produkt da auch natürlich reagiert. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade bei diesen Unternehmen das Thema Storytelling, das richtige Narrative zu haben, ganz, ganz entscheidend, weil sich daraus natürlich auch die Bewertung ableitet. Wo kann es mal hingehen? Was ist die sozusagen große Vision? Und da hat ja der große amerikanische Venture Capitalist Ben Horowitz von Andreessen Horowitz ja den schönen Satz geprägt: A company without a story is a company without a strategy. Also wenn man sich doch mal überlegt, dass ein großer Venture Capitalist, bei dem es eigentlich nur ums Geld geht, sozusagen quasi PR für PR macht, dann ist klar, das ist halt in der Denke in Amerika ganz, ganz tief verankert, dieses Thema Storytelling, die Vermarktung von den Produkten, genauso wie da gefragt wird, wer ist denn der Steuerberater und der Rechtsanwalt, ist völlig selbstverständlich, dass man da auch einen tollen Publizisten, eine Agentur hat, einen Dienstleister, der sich um die Vermarktung kümmert. Das ist ja leider in Deutschland und diesen Brückenschlag auch hinzubekommen, ja nicht ganz so der Fall. Wir haben ja oftmals Gründer, die technologisch ja, würde ich sagen, teilweise sogar besser sind oder tolle Sachen produzieren und machen. Von denen hört man und liest man leider immer noch nicht so wenig. Das ist natürlich so, dass man da oftmals die großen Vorbilder im Silicon Valley kennt und selber hier in unserem eigenen Land sozusagen da dieses Storytelling und sich auch mal gut präsentieren, sein Pitch ready haben, zu verstehen, wer sozusagen auch die Kommunikationspunkte sind, die ich sozusagen rausbringen möchte, dass man da etwas zurückhaltend ist. Muss man vorsichtig formulieren.
Ja, da hast du eigentlich schon was angedeutet. Wir hatten neulich mit Frank Thelen nochmal gesprochen und da hatten wir auch so das Thema Helden, Heldentum, dass man irgendwie so große Firmen auch meistens irgendwie ihre Helden oder die Köpfe haben, auf die sich vieles konzentriert. Und das ist ja eben vor allem der Fall, wenn wir in die USA schauen. Wieso funktioniert das hier nicht? Wir haben hier ja, ich meine, du hast eben schon selber die Sammerbrüder angesprochen, die sind jetzt auch eher zurückhaltend. Oder wenn man mal auf Lilium schaut, der Flugtaxi, der Daniel Wiegand, der da so dahinter steckt, ist auch eher zurückhaltend, obwohl jetzt Frank Thelen zum Beispiel sagt, er könnte der nächste Elon Musk zumindest für Deutschland werden. Warum ist das so?
Aber Frauke, das ist genau das große Problem, ja, dass wir sozusagen hier tolle Gründe haben, tolle Technologien und am Ende des Tages andere zumindest medial uns den Rang ablaufen. Jeder kennt hier in Deutschland wahrscheinlich einen Elon Musk, einen Steve Jobs, einen Jeff Bezos etc. Wen kennen wir denn hier in Deutschland? Ja, also und das hat natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ist sozusagen der Gründer selber und das Mindset sozusagen, was ich dort mitbringe, dass ich gar nicht erkenne, wie wichtig das ist. Und ich finde, Frank Thelen ist insofern ein gutes Beispiel, weil am Anfang hat er ja auch nicht unbedingt viel PR gemacht, besser gesagt gar nicht, kennt ihn noch von Zeiten, da war er noch nicht bei Höhle der Löwen etc., aber hat, glaube ich, sehr schnell gemerkt, was es auch bedeutet, weil, wenn ich eine mediale Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich gut positioniere, was das eben auch bringt. Ja? Und das hat ja für ein Unternehmen auch viele, viele Seiten, die es berührt. Es hilft mir, mich als guter Arbeitgeber zu positionieren, um die besten Talente für mich aufmerksam zu machen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, die besten Köpfe zu gewinnen. Es hilft mir Sales Cycles, ja? Also die Frage, wie lange brauche ich, um mein Produkt zu verkaufen, gerade im B2B-Bereich zu verkürzen, wenn ich mehr Kontaktpunkte schaffe. Das hilft mir, Investoren auf mich aufmerksam zu machen. Es hilft, Partner, Lieferanten, Kooperationen abzuschließen. Also das Thema Kommunikation betrifft ja ganz, ganz viele Seiten im Unternehmen. Und das ist halt sehr schade und es macht mich immer traurig, wenn ich dann sehe, als Beispiel mal das Thema, was wir gerade Elon Musk gesagt haben. Ja, also wenn, muss man sich mal vorstellen, der macht einen weltweiten Wettbewerb zum Thema Hyperloop. Und viermal in Folge wird dieser Wettbewerb global, setzen sich Teams aus der TU München durch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann kriegen die natürlich einen Artikel, dann gibt es dann zwei, drei Artikel und das war's. Ja, in Amerika würden die durch alle Talkshows durchgejagt werden und würden sozusagen die Titelseiten sind. Wir würden die als Helden dort feiern. Aber das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wirklich etwas, da können wir alle stolz drauf sein, dass sowas uns hier aus Deutschland heraus mehrfach auch in Folge gelingt. Und es sind immer wieder solche Geschichten, die mir begegnen, wo ich denke, Mensch, darf nicht wahr sein. Ja, und vielleicht da noch eine kleine Anekdote, die das vielleicht auch ein bisschen verdeutlicht, dass eben nicht nur die Gründer sind, die sich klar machen müssen, das hat auch einen Wert und es trägt auch zu dem Wert meines Unternehmens bei. Das hat natürlich auch was mit unserer Einstellung auch der Medien zu tun. Also ich weiß noch 2006, 2007, als Zalando gerade so die Idee quasi geboren war, wir machen das jetzt und so gerade an den Anfangszügen steckte, waren die Gründer bei mir, haben ihr Konzept vorgestellt von Zalando und haben gesagt, Mensch, das haben wir vor. Und habe ich mit ein paar Journalisten drüber gesprochen, haben gesagt, Mensch, da gibt's gerade eine neue Plattform und die verkaufen jetzt Schuhe und so weiter. Und dann wirklich alle Journalisten 100% zu mir gesagt, ach, Tilo, weißt du, also wenn eins nicht funktioniert, ist Schuhe kaufen im Internet. Die muss man doch vorher anprobieren. Also da waren wieder, alle wussten, warum was nicht funktioniert, ja. Und da habe ich gesagt, ach, komm, Tilo, warte mal ab. Ja, und the rest is history, sage ich
aber
nur.
Aber ne? Ganz also, gut, ja. Sorry, wenn ich dachte, du wärst fertig, aber wenn du bei Elon Musk warst, wärst du gerne sein PR-Berater oder hättest du dich schon irgendwie dreimal quasi schreiend im Kreis gedreht, wenn der wieder bei Twitter irgendwie die Finger hat?
Naja, also es ist ja nicht so, dass ich nur einfache Fälle bei mir im Portfolio habe. Ich habe ja auch einige Leute, da gibt es auch viele Anekdoten, wo ich auch Blut und Wasser geschwitzt habe. Also insofern, wenn man sich mal guckt, wie wir alle schon so gearbeitet haben. Also ich bin ja, scheue keine Herausforderungen und ganz im Gegenteil, gerade wenn es deutsche Gründer, deutsche Unternehmer sind, da brennt einfach mein Herz so wahnsinnig dafür, denen die Ruhm und Ehre und die Sichtbarkeit zu schaffen, weil ich immer wieder, sobald ich mich auch mal hier aus der Berliner Bubble auch rausbewege, wenn ich nach Karlsruhe fahre, wenn ich nach Heilbronn fahre, wenn ich quasi in Anführungsstrichen aufs Land gehe, nach Bielefeld etc. und da so tolle Unternehmer, Gründer treffe mit so Wahnsinnsideen, da blutet mir das Herz. Und dann spreche ich da Beispiel neulich wieder, stehe ich mit einem Gründer zusammen, tolles B2B Software-Startup, der zu mir sagt, Mensch, Tilo, das klingt ja alles wahnsinnig spannend, was ihr macht, verstehe ich auch, aber weißt du was, wir sind ja nur eine langweilige B2B-Company, da kann man ja eh nichts machen. Also das ist schon so eine Mindset-Geschichte, wo ich sage, mein Lieber, meinst du wirklich ein Stripe, ein GitHub, ein you name it, ja, guck auf ein IBM etc., würden von sich behaupten, sie sehen eine langweilige B2B-Company? Das ist, der Denke schon allein schon sozusagen ganz falsch. Und man muss auch mal ehrlich sagen, wenn man von den Startups und den Tech-Unternehmen uns mal ein Stück weiter bewegen zum deutschen Mittelstand, ja, früher war es noch so, vor sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren, da hieß es mal Made in Germany und unsere Qualität etc., ja, aber global, im globalen Wettbewerb, Qualität wird immer gleicher. Die Marke spielt eine wahnsinnig große Rolle und Vertrauen gewinne ich eben, wenn ich quasi ein starkes Sprachrohr bin. Und es ist auch klar, dass eine gute Marke eben auch dreimal mehr Umsatz macht als irgendein No-Name-Produkt. Also da haben sich Dinge auch geändert. Ich kann mich da nicht auf der, wenn man doof gesagt, auf der Schwäbischen Alb zurücksetzen und sagen, ja, ich bin doch hier made in Germany und super, ja. Ich konkurriere global und es ist ja nicht mehr so, dass das billige Zeug alles auf Asien kommt. Ich meine, unser iPhones etc. pp. Kommt daher, ja, von Foxconn und Co. Das ist ja nicht so, dass man sozusagen jetzt absolut darauf angewiesen ist, jetzt nur auf, ich sag mal, Maschinenbau Deutschland made in Germany. Ja? Also da haben sich viele Dinge auch geändert und da muss man auch mal aufwachen und die Welt hat sich verändert. Es ist ein großer Kampf um die besten Talente etc. Es gibt viele andere Argumente dafür. Da muss man jetzt aufwachen und da auch vorwärts schreiten, gerade auch im Prozess der Digitalisierung.
Ihr habt ja, glaube ich, auch einen Fachbegriff, Personal Brand oder so, ne? Also von wegen Marken, also die Menschen auch als Marke aufbauen. Da hat Elon Musk und Jeff Bezos vielleicht, ja gut, die haben sich das auch hart erkämpft. Ne? Elon Musk wurde lange ausgelacht und er hat ja auch lange gebraucht jetzt, wann wurde SpaceX gegründet, glaube ich 2002. Muss man überlegen, wie lange dieser Zeitraum war, bis er jetzt diesen Höhepunkt jetzt hat. Ne? So viel Wert, ja, wie alle deutschen Autounternehmen zusammen und so weiter. Da muss man, glaube ich, erstmal hinkommen, oder?
Absolut, das dauert auch seine Zeit. Also wir haben so eine Erfahrung gemacht, einen guten Personal Brand, also wo du merkst, dass sie auch selber dann sozusagen zum Medium werden, weil sie selber auch angefragt, nachgefragt wird. Locker 1 bis 2 Jahre, bis da mal wirklich so eine Traction auch sozusagen denn da ist. Aber man muss auch nochmal sagen, also das ist ja kein Ego-Thema. Da geht es ja nicht darum, dass ich sage, die Gründer und Unternehmer müssen jetzt hier Titelseite Bild-Zeitung, müssen jetzt eine Home-Story in der Bunden machen. Das ist ja gar nicht der Punkt, um den es geht, sondern es geht ja darum, wirklich mit ihren Botschaften mit den Nutzen zu kommunizieren, wirklich was zum Firmenwert beizutragen. Darum geht es ja. Ich möchte ja nicht nur vom CEO geliebt werden, sondern auch vom CFO. Ja? Der muss ja erkennen, das sind ja nicht nur Kosten, die wir hier für PR, Kommunikation, Social Media etc. haben, sondern es ist ja wirklich ein Invest und da bringen wir unsere Company vor. Und in den Gesprächen, ob jetzt mit der alten Industrie oder neuen, da nehmen sich beide nicht viel, habe ich ganz oft das Argument, ach Tilo, weißt du, ich möchte mich nicht so im Vordergrund spielen. Ja, allein das schon, die Aussage. Im Vordergrund, ich möchte mein Produkt für mich spielen. Sprechen lassen. Ja, mein Lieber, dein Produkt kann aber nicht sprechen, verdammt nochmal. Ja? Also insofern, und Menschen interessieren sich nur mal für Menschen, das wisst ihr ja nun aus dem Fernsehen, kommen sozusagen nur noch besser als ich. Und Das muss man einfach irgendwann mal begreifen, den Schalter da mal umlegen. Und dieses Thema Storytelling ist ja auch bei amerikanischen Unternehmen wirklich bis ins Mark. Also man muss sich mal überlegen, wenn ich Jeff Bezos als Mitarbeiter bei Amazon ein neues Projekt, eine neue Idee pitchen, sagt er als erstes, schreib mal eine Pressemitteilung. Weil er sagt, da habe ich die Struktur, ja, Headline, was willst du eigentlich machen? Da musst du die Struktur individuell aufbauen, ja, eine Storyline klar haben, was willst du machen, was sind die Ziele, was wollen wir erreichen, etc. Also das sind auch Tools der PR, die sogar in der internen Kommunikation dort eingesetzt werden. Insofern ist es auch immer teilweise, wo ich sage, egal was du bist, egal welche Company, jede Company verkauft irgendein Produkt, jeder hat irgendwas anzubieten, egal wie nischig oder spitz es ist. Ja? Und da muss ich auch versuchen, die Dinge dann auch mal emotional rüberzubringen, auch mich da auch als Experte für zu positionieren. Und oftmals, wenn man das dann so liest und hört, was auch die Vorstellungen sind, das ist auch alles viel zu kompliziert, wie die Deutschen sich da manchmal dann auch so. Ich vergleiche mit den Amerikanern, das ist das andere Extrem. Mit seiner Pressemitteilung lesen ist alles irgendwie world-changing und amazing und great und fantastic. Man sagt, ja, das ist halt irgendwie eine Werbebroschüre. In Deutschland ist umgekehrt, da schreiben sie dann 3 Seiten und finden das ganz toll, was sie da alles machen, versteht nur keiner. Das erinnert mich immer so an den Juristen, Rudolf Jirich, der mal gesagt hat, denke wie ein Philosoph, aber rede wie ein Bauer. Und ich glaube, das sollten sich manche deutsche Unternehmer da auch merken, wenn es darum geht.
Was machst du da jetzt anders? Mal als Beispiel.
Zusammen.
Genau.
Genau, also da sind natürlich so, dass wir da für viele amerikanische Silicon Valley Companies arbeiten, repräsentieren, vom großen börsennotierten Konzern bis zum High-Growth-Startup. Da sehen wir natürlich, wie es da auch läuft. Das heißt, das ist eine ganz andere Art von Storytelling. Hier zum Beispiel, schöner Vergleich, ist oftmals so, der Gründer kommt und sagt, ja, Thilo, ich brauche eine Pressemitteilung. Also, die denken schon mal, PR ist für die erstmal Pressemitteilung. Ja, wo ich sage, naja, ein deutscher Journalist im Schnitt kriegt irgendwie 5-mal Pressemitteilungen irgendwie am Tag. Ob das jetzt irgendwie das beste Tool ist, worüber wir diskutieren sollten, ja, lass uns doch erstmal darüber reden, was ist eigentlich deine Geschichte? Was möchtest du erzählen? Ja, why, how, what? Ja, so die typischen Basics, überhaupt erstmal eine gute Story aufzubauen, mal einen Themenkalender zu machen. So. Und dann jetzt im zweiten Schritt mal zu überlegen, naja, wie können wir denn die Geschichte so verdichten, dass sie auch in 140 Zeichen auf Twitter funktioniert oder in eher privaten Umgebungen? Wie jetzt Facebook oder auf einer Business-Plattform wie LinkedIn oder welche Journalisten müssen wir überhaupt erreichen? Das ist ja auch so eine Frage, die in Deutschland oft gestellt wird. Ja, wie viele Journalisten habt ihr denn im Verteiler? Sag ich, das ist völlig irrelevant, ja, weil es geht ja um die für euch oder eure Marke letztendlich relevant sind. Und wir wollen doch hier nicht Spray and Pray machen. Wir wollen doch hier was erreichen, dass ihr genau da hinkommt und in die Medien stattfindet, die auch von euren Kunden, euren Partnern, euren potenziellen Mitarbeitern etc. Gelesen werden. Also das ist so ein Thema. Und dann ist natürlich auch so das ganze Thema Newsjacking. Also in Deutschland ist ja oftmals PR so, ich habe irgendwie eine Geschichte und jetzt ist irgendwie ein neues Produkt und jetzt haue ich das raus und jetzt erwarte ich, dass alle über mich schreiben. Ja. Aber wir sehen natürlich oftmals auch Kommunikation als ein Service. Ja. Also es gibt ja jeden Tag erscheint eine Zeitung und Fernsehen passiert auch ohne, dass jetzt Firma Meier Huber eine Pressemitteilung verschickt, sondern ständig gibt es gesellschaftliche Debatten und da geht es ja auch darum, was kann ich eigentlich beitragen? Bin ich da vielleicht Experte? Habe ich da vielleicht eine Meinung dazu? Habe ich vielleicht Zahlen, Daten, Fakten, die es unterlegen und dann Mauern, kann ich da vielleicht ein Zitat zu beisteuern, was ja Medien auch oftmals brauchen, wenn sie einen Experten für ein Thema suchen. Also wo ich nicht nur immer Push, Push, Push mache, sondern wo ich einfach auch mich mit dem Medienzirkel sozusagen dort bewege und ein guter Partner und Dienstleister auch für die Medien letztendlich bin. Und so gibt es viele Techniken und dazu kommt natürlich auch, vielleicht noch letztes Beispiel zu der Frage, die Frage ist ja auch, bei vielen ist ja immer PR so, ja, der kennt da den Journalisten und dann ruft er den an und dann schreibt er da schon irgendwas. Ne? Also da muss man sagen, da haben sich Zeiten auch verändert. Ja? Also wenn ich überlege, wie viele Tools wir haben, wo wir ganz klar eine ganz starke Data-Driven PR machen, uns genau angucken, wo sind die Zielgruppen überhaupt, wer sind da die richtigen Stakeholder, wer hat sich mit solchen Themen schon auseinandergesetzt, was interessiert den eigentlich etc. Und wirklich sehr getailert. Manchmal schreiben wir sozusagen 5 Pressemitteilungen für ein Thema, weil sie einfach ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen und Themen. Also da gibt es einfach Techniken, Methoden, Technologien, wie man das auch aufs nächste Level heben kann. Und bin manchmal erstaunt, gerade wenn ich mit großen Mittelständlern und Konzernen auch spreche, die da irgendwie eine Kommunikationsarmee sitzen haben und wahnsinnig viel investieren, wo ich sage, okay, und das ist dann euer Output? Wirklich? Ernsthaft? Da kriegt ja jedes Startup im Portfolio hat ja mehr Aufmerksamkeit als ihr. Also es ist teilweise wirklich traurig und deswegen brenne ich ja da so dafür. Aber es fängt schon damit an, dass allein die Amerikaner oftmals die PR-Budgets schon doppelt so hoch sind wie hier in Deutschland. Da ist einfach ein anderes Mindset, anderes Verständnis auch für das Thema.
Mit welchen Technologien arbeitet ihr denn? Oder anders gefragt, wie weit kann das denn gehen, wenn wir jetzt mal an künstliche Intelligenz denken? Ich meine, euer Job hat ja auch mit Kreativität zu tun, mit Storytelling, das hast du jetzt schon gesagt. Aber es gibt ja auch schon KI, die irgendwie klassische Musik komponieren kann, die Bilder malen kann. Kann KI auch Kampagne?
Also KI ist intelligenter im Maße des Wortes, als man denkt. Ich habe gerade ein Beispiel gesehen aus einem Werbebereich, nicht unserem Bereich, wo eine Kampagne von der KI entwickelt worden ist, eine vom Kreativteam. Der Kunde wusste das nicht, hat sich dann für das von der KI entschieden. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Und wir wissen ja auch heute schon, dass bei Medien Sportnachrichten, Börsennews etc. oftmals so sehr datengetriebene Stücke auch schon von KI geschrieben werden. Also sind wir schon relativ weit. Wir selber nutzen verschiedene Tools. Wir haben natürlich Media Monitoring Tools, wo wir sehr genau schauen, wann wird denn was, wo, wie, in welcher Tonalität eigentlich geschrieben, über die Marktumfelder, über unsere Kunden, die Mitbewerber etc. Das ist ein Tool. Dann haben wir natürlich auch Tools, die wirklich auch sehr komplexe Analysen, wo wir erfahren können, wer sind eigentlich die richtigen Stakeholder, Entscheidungsträger, Influencer, mit denen man arbeiten soll. Es geht ja nicht immer nur um Journalisten, sondern auch andere, die von uns wissen müssen, politische Entscheidungsträger, Verbandsfunktionäre, Leute von vielleicht Universitätsprofessoren etc. Da geht es ja auch um solche Themen. Dann natürlich auch Tools, die zukünftig, also unser Ziel ist natürlich, dass unsere Berater sich ja auf das können, wofür Menschen gebraucht werden, den persönlichen Kontakt, die menschliche Note, die Beratung etc. Aber ich möchte ja nicht, dass sie sich dann damit anfangen, wie früher noch, um die Zeitungsartikel auszuschneiden und aufzukleben. Ja, das kann ja nicht irgendwie der Wert sein, den wir bringen, sondern wie schon gesagt, ich möchte ja auch vom CFO geliebt werden und nicht nur vom CEO oder CMO. Insofern helfen solche Tools natürlich nicht zu fokussieren, da eine deutlich bessere Leistung und Performance auch abzuliefern. Und wir sehen einfach da Tools, das ist da vor ein paar Jahren noch gar nicht dran zu denken, die wirklich solche tollen Analysen, Auswertungen, auch sozusagen Arbeitsunterstützung so einem an die Hand geben. Und da kombinieren wir natürlich manchmal auch dann Tools, weil ich nicht ein Tool alles kann. Aber das ist wirklich was, wo hat sich die Beratung und auch die Kommunikation generell grundlegend geändert.
Können wir ja mal vielleicht ein Beispiel auch nehmen, gerade aktuell. Die Corona-Warn-App hast du vielleicht verfolgt. Wenn du jetzt den Auftrag hättest, sowas zu bewerben, so eine Technologie und das Volk zu bringen, sollten bitte 70% der Bevölkerung das Ding installieren. Wie würdest du da jetzt rangehen?
Das ist ja ganz interessant. Ne? Also jeder von uns ist irgendwie bereit, seine Daten an Facebook und Twitter und überall hinzuschicken. Aber wenn es um unsere eigene Gesundheit sind, werden wir auf einmal zu Bedenkenträger, ob nicht vielleicht irgendjemand wissen könnte, wann ich wo, was und wie. Und also das ist ja ganz interessant, wie da sozusagen die Wahrnehmung auch eine andere ist. Ich glaube, das hat auch immer was sozusagen auch mit natürlich mit Role Models und mit Vorleben zu tun. Ich glaube, dass hier die Frage, dem unterliegt, ist ja immer, wie kann ich letztendlich ja Vertrauen gewinnen, ja? Und Vertrauen gewinne ich natürlich auch natürlich vor und überwiegend damit, Transparenz zu schaffen. Wer steckt dahinter? Welche sind die Technologien? Was sind die Regeln, die dem zugrunde liegen, etc.? Und ich glaube, gerade in Deutschland ist ganz, ganz wichtig, für solche Themen auch Vertrauen zu gewinnen, weil natürlich dann immer mitschwingt, ja, der Staat irgendwie trackt mich und wo gehen die Informationen hin, etc. Begeld ist sowieso an einem Schuld. Also das ist natürlich immer so ganz, ganz schwierig. Das gleitet ja manchmal dann auch schnell ab in so verschwörungstheoretische Themen. Das ist ja gerade auch ein Riesenthema. Hat ja auch irgendwie was mit Kommunikation zu tun im weitesten Sinne. Insofern, ich würde da ganz klar auf Transparenz und Offenheit helfen. Es würde, glaube ich, sehr helfen, wenn Angela Merkel sich in ihrem wöchentlichen Podcast hinstellt und sagt, und ich habe die heute installiert und ab sofort, ich nur noch mit App und nicht nur die Politiker, sondern auch genauso wie es mit Wir bleiben zu Hause Kampagnen gab, etc., da auch eine klare Kampagne dafür gibt, die das sozusagen abholt, wo wirklich Menschen, denen allen vertrauen, die glaubwürdig sind, die ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit hier genießen, das einfach als Role Models auch nach außen tragen. Ich glaube, da wäre schon sehr, sehr viel geholfen. Ich glaube, so klassische PR im Sinne von das Produkt ist klar, was es kann, was es soll und was das Ziel davon ist, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir die Menschen abholen. Und hier geht es ja wirklich um alle Bevölkerungsschichten und nicht nur die Early Adopter, die sowas so alles immer toll finden und alles gerne ausprobieren, sondern die müssen ja wirklich die breite Masse abholen. Und ich glaube, das kann mit einer breiten Kampagne, die sehr stark auch Unterstützung von glaubwürdigen Testimonials findet, da kann man das erreichen.
Aber was sind denn da Testimonials? Weil ich meine, Vertrauen gewinnen, das klingt erstmal irgendwie einfach, stelle ich mir aber schwer vor, vor allem jetzt bei der Corona-Warn-App gab es ja vorher schon das Kommunikationsdesaster. Wie speichern wir das Ganze jetzt dezentral, zentral hin und her? Und ich glaube, wenn jetzt sich jetzt Frau Merkel, die jetzt vielleicht eh nicht, die zwar vielleicht gute Umfragewerte hat, aber trotzdem gibt es ja immer noch viele Skeptiker. Also braucht es da nicht dann auch noch gerade andere Menschen, von mir aus Influencer oder so, die da mitmachen?
Das zum einen, aber ich würde sogar so weit gehen, ist sagen, warum nicht auch die, die das Projektmanagement machen oder die das Ding programmiert haben, mal vor der Kamera sagen, was habt ihr da gemacht, was war eure Ideen, wie seid ihr da vorgegangen? Also wirklich mal den Blick hinter die Kulissen. Aktuell hören wir ja nur von den Politikern, das wollen wir jetzt haben, das haben wir jetzt programmiert und da haben wir jetzt irgendwie Aufträge vergeben und so weiter. Aber ich würde gerne mal wissen, wer sind denn die Leute eigentlich, die da sitzen und sich das alles ausdenken und programmieren? Und vielleicht kann man ja mal, gibt es da auch einen Programmierer, der ganz pfiffig ist und auch drei Sätze gerade aussprechen kann, den man mal da vor die Kamera lassen kann oder mal ein Interview mitmachen kann, also wo man aus erster Hand weiß und ne, das ist ja auch vielleicht ganz glaubwürdig, weil es ist ein ganz, kenne ich ja nicht die Leute, kann man mit denen vielleicht einsetzen. Also da hätte man schon einige Ideen, wie man da mehr Transparenz und Offenheit letztendlich reinbringen kann. Am Ende des Tages muss das eine breite Akzeptanz finden und sollten dann auch vor allen Dingen die Erfolge kommuniziert werden, dass man sagt, Mensch, hier, wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, 100 Ansteckungen verhindert, ja, diese Woche wieder, und dass man auch die Erfolge teilt. Ne? Nicht nur sagt, ihr müsst jetzt alle die App installieren, sondern den Leuten auch mitnimmt auf der Reise, sagt, was da passiert, jetzt brauchen wir wieder mal ein Update und das haben wir jetzt gelernt. Also diese Transparenz, Menschen mitnehmen, auch zeigen, wer dahinter steht, was die Intention da ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und kommt in so einer Debatte oftmals hin zu kurz, gerade in so einem doch etwas leider immer noch textlich skeptischen Land wie dem unseren.
Vielleicht kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir nehmen die Folge auf, da gibt es die App noch nicht. Wer weiß, wann es passiert, wir wissen es ja nicht. Vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, haben wir sie alle schon auf unserem Handy, das nur so als
Wenn sich da ein paar coole Startups zusammengetan hätten hier in Berlin, hätten wir die schon längst. Aber ich glaube, jetzt mit den Großkonzernen, die beauftragt sind, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Aber wir wollen nicht pessimistisch sein.
Nein, wir warten ab.
Das ist ja das ist letztendlich das, was ich auch mal kritisiere, dass wir hier so auch oftmals Tech-Pessimisten sind. Und oftmals Pessimisten klingen ja immer ganz klug, aber im Endeffekt die Optimisten sind die, die das Geld verdienen. Ne? Also insofern.
Ja, man muss ja auch sagen, bisher hat ja noch kein Land diese App am Start, außer ich glaube Italien in der Testversion, die wirklich auf dem dezentralen System. Also wir sind noch nicht so weit jetzt hinterher. Also mal gucken, wer das Rennen macht in Europa. Aber zu dem Thema passt ja auch die Angst der Menschen vor Digitalisierung. Das ist ja noch ein anderes Thema. Ne? Also so eine App zu installieren und Angst davor zu haben, ist ja eine Sache. Oder Angst vor Datencloud zu haben. Aber hier geht es ja manchmal auch um Themen wie KI oder Robotisierung, dass die Menschen Angst so prinzipiell haben vor Technik. Ja, wie sowas dann angeht als Marketingabteilung, sag ich mal, der Technologie?
Genau, also das ist natürlich eine unserer ganz, ganz wichtigen Missionen, zu sagen, wie schaffen wir es, Technologie und Gesellschaft zusammenzubringen und diesen Gap zu schließen, dass wir nicht immer sozusagen zusammenzucken und denken, oh Gott, ist da wieder was Neues und nimmt mir jetzt der Roboter oder die KI den Job weg, etc. Das zu erklären, Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, ihnen zu erklären, was es für ihr Leben bedeutet, für ihr Berufsleben, für ihre Arbeitswelt, für Art und Weise, wie sie leben, wie sie denken, wie sie in der Freizeit arbeiten. Und sag mal, da gibt es ja nun viele Beispiele, wie sich unser Leben in den letzten 10 Jahren geändert hat. Ja? Wir gehen nicht mehr zur Single-Börse oder zur Kleinanzeigen, jemanden kennenzulernen. Wir sind bei Tinder. Wir steigen vielleicht nicht mehr ins Taxi, weil es irgendwie nicht gut funktioniert, kein guter Service ist. Wir gehen jetzt zu Uber oder FreeNow oder einem Dienstleister. Unseren Tisch buchen wir nicht mehr, indem wir anrufen, sondern wir gehen zu OpenTable oder buchen den über Plattform. Also unser Leben hat ja in den letzten Jahren ja massiven Einfluss auch im ganz normalen Alltag bekommen. Dazu natürlich auch in der Berufswelt. Meine, wir sehen ja jetzt, dass viele Mittelständler, die irgendwie Homeoffice verteufelt haben, auf einmal schlagartig jetzt mit Zoom anfangen und jetzt alles umstellen, Mitarbeiter bekommen, Laptop etc. Das ist ja Corona, wenn man es positiv sagen möchte, ein Accelerator für die Digitalisierung in Deutschland letztendlich auch. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen dort auf diesem Weg mitzunehmen. Und wenn wir das immer wieder haben, dass wir hier von Bedenkenträgern gebremst werden und die Dinge nicht vorwärts gehen. Und das ist ja genau mein Kritikpunkt, wo ich sage, wir müssen die Unternehmer, wir müssen die gerade die Technologie- und Digitalunternehmer und ihre Investoren ein Gesicht geben. Ja? Wir müssen denen ein Gesicht geben, wir müssen ihnen die Aufmerksamkeit schaffen, die dieses wichtige Thema Digitalisierung, von dem das ganze Land erfasst ist, die ganze Welt umkrempelt. Da müssen Gesichter her, da müssen Menschen her, die das erklären. Wir müssen brauchen dort mehr Transparenz und nicht weniger. Wir müssen wissen, wer dahinter steht, wer unsere, sagen wir mal doof gesagt, unsere Daten bekommt, wie sozusagen damit gearbeitet gearbeitet wird. Wer sind da die Entscheidungsträger? Was sind die Strukturen und Prozesse? Was ist deren Sicht auf die Arbeitswelt der Zukunft etc.? Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das ist auch eines der Argumente, warum wir so stark dafür kämpfen, für mehr Offenheit, für mehr Transparenz, für mehr auch herausgehen. Nicht nur, weil das fürs Business gut ist, weil man dann tolle Mitarbeiter bekommt und Investoren und mehr Produkte verkauft, sondern weil es auch wichtig für unsere Gesellschaft ist, die mitzunehmen auf dem Weg, weil wir ja sozusagen hier als Europa ja sozusagen so zwischen Amerika und China sozusagen stehen und wir können uns Tech-Skepticism nicht leisten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wo setzt man denn da an? Bei den Unternehmen ist das eine. Bist du dann auch ein Typ, der dann versucht, mal bei Frau Bär zu klingeln und mal zu sprechen, wie machen wir jetzt mal eine Kampagne über Digitalisierung? Oder?
Ich habe sozusagen bisher nicht die allerbesten Erfahrungen mit Zusammenarbeit mit Lidl gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die jetzt an großen Ausschreibungen und solchen Dingen teilnehmen. Also das ist oftmals so altbacken und vom Prozess so eine Buddy-Wirtschaft, nenne ich es mal. Das ist, sagen wir mal, unsere Zeit, ehrlich gesagt, zu schade. Da habe ich lieber, sitze ich mit Gründern und Unternehmern zusammen, Investoren und wir bewegen da Großes und verändern die Welt, als sich da jetzt mit der Politik zu beschäftigen. Hinter den Kulissen, klar, ist man natürlich dabei und spricht und überzeugt und macht das, aber jetzt als Kunde weiß ich nicht, ob das wirklich erstrebenswert ist. Ich habe da bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Aber da bewegen sich auch Dinge, da muss man auch die positiven Dinge hier sehen. Ich sehe da mehr Offenheit, ich sehe da mehr Interesse. Aber ich sag mal so, das sind noch so viele Strukturen. Ich war neulich auf einer Tech-Konferenz in den USA und da hat sich dann Berlin präsentiert und hatte einen Stand und hatte Nordrhein Westfalen stand und Hamburg stand und München stand, wo ich sage, super, kein anderes Land der Welt, ja, hat sozusagen hier irgendwie 5 oder 6 Stände, alle bündeln ihre Ressourcen, haben eine globale Kampagne, kämpfen für sich als Standort, ja, und bei uns, ja, da wird irgendwie das, was die anderen einmal ausgeben, wird durch 5 geteilt und alles dann nur 5-mal so gut, ja, also einfach scheiße, ja, wo ich sage, bearbeitet doch bitte zusammen, kämpft doch für den Standort Deutschland gemeinsam, das ist einfach nicht cool, was ihr da macht. Und da könnte ich 1000 Beispiele aufzählen, wo ich einfach sage, da muss die Politik wirklich radikal umdenken und wirklich mal von ihrem Gedankenwelt und von ihrer Dezentralität runterkommen gerade. Also Digitalisierung kennt keine Grenzen, ja? Also schon gar keine innerdeutschen Grenzen.
Da würde ich gleich mal anhaken. Bist du selber technikaffin? Also ich frage mal so die Frage, wenn du jetzt, ich sage, du kannst jetzt Minister werden für ein spezielles Technik. Welche Technik würdest du aussuchen, wo du ganz viel Geld reinstecken darfst und machen kannst, was du willst in Deutschland? Wäre da so eine Lieblingstechnologie von dir, die du vorantreiben würdest mit Marketing, mit viel Geld und Know-how und zentral von mir aus?
Also ich bin definitiv ein großer Fan von Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz. Ich glaube, da ist eine wahnsinnig große Chance, die da drin liegt. Das Thema auch alles, was sozusagen im Bereich Transport, Logistik, wir hatten früher Lilium schon genannt, aber gibt es ja auch andere Technologien, Hyperloop etc., die da wirklich in Deutschland, gerade in einem dezentralen Land, ja, also wir haben es doch deutsch gesagt, mit dem Transrapid verkackt. Ja, jetzt hätten wir die Chance, habe ja vorhin gesagt, 4-mal Gewinnerteam aus der Team
Hyperloop.
Hyperloop, ja. Also ich meine, für ein dezentrales Land wie Deutschland, wow, ja, also da will ich nicht eine Sekunde, ehrlich gesagt, überlegen. Und das macht dann ja immer so ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie viele Milliarden und Milliarden jetzt aktuell plötzlich auf einmal da sind und freigeschaufelt werden, wo ich sage, wow, was wir damit bewegen könnten, wenn wir das in die richtigen Kanäle reingeben würden. Unser Land, das würde sozusagen, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wir uns da vorwärts entwickeln würden innerhalb der nächsten 10 Jahre. Aber klar, das ist halt Politik, ne? Die Politik funktioniert da anders, deswegen bin ich auch als Politiker nicht geeignet, wenn mir das auch alles nicht schnell genug geht und dann bin ich viel zu ungeduldig und viel zu, also das nicht konsensfähig sozusagen. Insofern bin ich ja lieber in meiner Rolle als Inspirator und jemand, der sozusagen die Leute mitnimmt und deswegen engagiere ich mich ja auch als Investor, um sozusagen dort an den richtigen weichen Stellen meinen kleinen Beitrag zu leisten, die richtigen Teams, die richtigen Technologien und Themen zu fördern und ihnen hoffentlich auch dann die Sichtbarkeit zu geben, dass sie da auch von der Politik wahrgenommen werden und das sozusagen ja auch mein, hattest du vorhin ja schon am Eingangs gesagt, so meine zweite Linie, ja.
Du hast ja schon gesagt, du bist ja auch viel unterwegs, hast mit vielen Startups Kontakt, so deutschlandweit, bist auch mal eher ländlicheren Regionen unterwegs. Siehst du da einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
Also ein Unterschied ist schon da im Sinne von einfach, wenn man natürlich guckt, dass hier in Berlin natürlich das Ökosystem komplett ausgebaut ist. Das ist genau das, was das Silicon Valley damals groß gemacht hat. Einfach zu sagen, hier gibt's die Anwälte, die die Company gründen, die richtigen Steuerberater, die Investoren, die Medien, Startup-Medien, die Events, alles an einem Ort. Also hier ist natürlich einfach das Ökosystem wahnsinnig. Ich lasse mich allein heute früh beim Brötchen holen, sind mir irgendwie drei Investoren begegnet und 5 Kunden auf dem Weg aus dem Nicken gar nicht mehr raus. Morgen. In Berlin bitte. Ja. Also das war sehr lustig heute früh. Also insofern, das ist natürlich einfach hier eine Dichte und ein Vibe, den ich natürlich jetzt nicht erwarten kann, dass der genauso auch in Karlsruhe ist oder in Stuttgart. Dennoch ist natürlich das genau wiederum auch eine Chance, dass wir natürlich nicht so eine, sagen wir, jetzt Explosion haben von irgendwelchen Verrücktheiten an einem Ort wie jetzt dem Silicon Valley, sondern dass wir sozusagen hier eine gewisse Dezentrale halt haben, das immer auch zum Thema wie Mieten und Gehälter und so weiter alles noch einigermaßen gut gemanagt bekommen. Und wir haben ja auch eben durch die Dezentralität eben auch die TU München, wir haben in Karlsruhe tolle Universität, Bielefeld entsteht gerade eine wahnsinnig tolle Szene, Heilbronn passiert gerade einiges, also das ist ja auch eine Stärke, ja, das wollen wir gar nicht kleinreden und insofern, ja, natürlich gibt es da Unterschiede einfach, wie die Community strukturiert ist und einfach die schiere Größe und die Dichte auch an Möglichkeiten, das ist natürlich mit Berlin nicht vergleichbar, aber insofern, ich sehe eher die wirklich großen Unterschiede, wenn ich jetzt in China bin oder in Singapur oder in Silicon Valley oder New York, da sind dann eher sozusagen so die Unterschiede zu sehen. Aber hier in Deutschland ist es dann eher die Dichte und die Professionalität des Ökosystems.
Ja, genau. Das hatten wir ja auch öfter schon im letzten Mal auch im Podcast. Durch die Menge der Leute, die wir ja auch schon hatten, wenn man das alles mal vernetzen könnte, jetzt inhaltlich auch, ne, was man da an Know-how hat, deutschlandweit, dann ist das quasi in Silicon Valley halt ein bisschen größer von der
absolut
und Geografie.
Ja. Ja, ne? Das ist auch wieder, wir haben ja heute viel über das Thema Mindset gesprochen. Und überlegt euch mal, wenn ich in San Francisco bin und Termin in Palo Alto habe, brauche ich da locker 90 Minuten. Ja? Das ist eine Distanz von Berlin nach Hamburg. Wenn du das mal dein mal von einer anderen Perspektive siehst und sagst, sieh das mal als einen Korridor, sieh das nicht mal als, dass du da durch 4 Bundesländer durchfahren musst und jeder kocht da sein Süppchen und Berlin gegen Hamburg und Hamburg, also immer anders denken, mal aufmachen den Kopf, ja, und mehr gemeinsam und da mal sozusagen einen anderen Blickwinkel einnehmen, dann bekommst du das auf einmal in eine ganz andere Perspektive gesetzt, ja, und das liegt sicher daran, dass ich halt so viel reise und so viel in der Welt unterwegs bin, dass ich da sozusagen manchmal, wenn ich dann da so im Uber sitze, dann unterwegs bin, denke, meine Güte, ja, also das, wenn man das mal in Deutschland so hinbekommen würde, aber da muss man wirklich sehen, das sind aber auch dann die Erfolgsgeheimnisse, dass die Dinge so vernetzt sind, dass da anders in anderen Dimensionen auch gedacht wird und nicht irgendwie so im Klein-Klein und jeder kocht da so sein eigenes Süppchen. Das ist schon auch Teil des Erfolgs.
Ja. Da kommen wir dann zu unserer letzten Frage.
Genau.
Viel Aufwand, viel Marketingaufwand nötig in Deutschland.
Genau, wir wollen ja immer unsere Schulnote wissen. Sehr gut bis ungenügend. Wahrscheinlich so zum Thema Heldenreise.
Naja, Vermarktung des Technologiestandorts Deutschland.
Genau.
Vielleicht so wie wir da drauf sind. Was
jetzt
hast du?
Mal unabhängig natürlich von eurer Arbeit. Also.
Also nach außen hin denke ich, Made in Germany und German Technology ist definitiv eine Schulnote 2+. Ja, also da sind wir, glaube ich, sehr positiv dabei. Nach innen hin und was unsere eigene Wahrnehmung an ist, definitiv eher, ich sag mal, positiv eine 3+, ja, also da ist auf jeden Fall noch viel, was wir da tun können und wie gesagt, da gibt's ja auch so wunderschöne Beispiele, wir sprachen vorhin schon ein bisschen über Mittelstand und Digitalisierung und genau diese Schnittstelle ist ja wahnsinnig interessant, vielleicht darf ich noch ein Beispiel zum Abschluss da machen, nun war Corona-Krise und ich habe viele Interviews gegeben, er sagt, Mensch, und jetzt ist es auch schwierig mit Investitionen und die guten Teams und so weiter, also er sagte, Leute, ich habe ein Investment gemacht, mitten in der Corona-Krise, ja, in eine Blockchain-Technologie hier aus Berlin, ZK Systems, wo wirklich alle Checkpunkte und by the way mit vielen anderen tollen Investoren auch zusammen, die man kennt, wo A, die Technologie super ist, ja, nämlich Blockchain. Es sind die beiden Gründer, sind Gründerinnen, nämlich die Diana Rees und die Amine Ünal, also mit Migrationshintergrund. Eine ist die CEO, die andere ist die CTO, ja, also hat man das schon mal, ja, ein zwei Frauenteam und die wirklich eine ganz innovative Technologie haben mit so einem Equipment as a Service für quasi Maschinenbauer. Ja, also die genau der Stelle sind, die in Startup-Blockchain-Technologie basiert und auf der anderen Seite sind das genau, arbeiten mit SAP zusammen, arbeiten mit Bosch zusammen und vielen anderen großen Mittelständlern und haben da quasi ein komplett mit Equipment as a Service, quasi, das wird eines der immer wichtigsten Geschäftsmodelle für die industrielle Maschinenbauer hier in Deutschland, die ja nur wirklich eine tolle Industrie und wo wir auch berühmt sind, ne? Und man muss sich ja vorstellen, dass immer öfter quasi solche Industriegeräte, jetzt Medizintechnik, Turbinen, Roboter und so weiter, Maschinen quasi servicebasierte Verträge bekommen, anstatt quasi die einmalig zu kaufen. Das ist ja immer auch recht teuer, ne? Und damit quasi genau diese die Mittelständler dank diesem quasi Equipment as a Service ganz neue nutzungsbasierte Kundengruppen sozusagen anschließen können. Das heißt, sie erschließen sich da auch immer komplett neue Geschäftsführer, Geschäftsmodelle. Und das ist was, wo sozusagen ich so ein ideales Beispiel finde, wo sozusagen nicht nur das Gründerteam super ist, Frauen sowieso, klasse, Blockchain-Technologie, gerade das einer der ganz großen Themen, aber genau auch, wo Startup und Mittelstand zusammenkommen, wo ein Startup Ideen für neue Geschäftsmodelle bringt. Und das sind genau die Themen, wo ich sage, das begeistert mich. Das finde ich toll, dass das hier Made in Germany ist, dass hier die alte und die neue Welt zusammenkommen. Tolles Gründerteam. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Jahren. Aber das sind so Dinge, die mich begeistern, die mich jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehen lassen.
Die können wir auch mal einladen. Ja, das kannst du uns mal vermitteln.
Das hört sich ja wie Cash on Ledger an. Das, ja, danke schön.
Danke, Tilo.
Sehr, sehr gerne, Andreas Frauke. Danke für das Einladen.